Am Roll, der Motorrad-Podcast von Ride Online und dem Mo Motorradmagazin mit Vollgas rein in Episode 6. Viel Spaß! Und hier ist euer Gastgeber, Thomas Kutti Kuttruff.
Hallo, liebe Hörer der Rockantenne. Hier ist der Bock'n'Roll Podcast. Wir sind mitten im Sommer drin und ich freue mich extremst, heute ein Großkaliber der Motorradwelt hier an meiner Seite zu haben. Ich begrüße ganz herzlichst mit größtem Trommelwirbel einen Österreicher, einen Mann, der in die ganze Welt eigentlich vor allem als den Fevo kennt, der mit vollem Namen, die Österreicher haben da ihre Spezialformulierungen, der Felber Wolfgang, Wolfgang Felber. Wolfgang Fevo, herzlich willkommen hier in München.
Ja, danke Kutti, danke, freue mich sehr, dass ich jetzt da bin, das erste Mal versuche mich dialektmäßig einigermaßen gewählt auszudrücken, als waschechter Österreicher, sodass ich einigermaßen verständlich bin.
Ja, Fevo ist hier angereist aus dem Salzburger Land, das ist also noch wirklich ja fast Einzugsgebiet München. Also da brauchen wir uns nicht so fürchten, wir werden dich schon bestens verstehen, habe ich keine große Bange. Fevo, wir werden dich jetzt die nächsten Minuten, Stunden, wir könnten Stunden und Stunden plappern, aber wir gucken, dass wir es in unser berühmtes Format packen. Wir werden dich gut kennenlernen. Bevor wir einsteigen in die Felbersche Welt, würde ich gerne auch mit dir unser Warm-up durchführen, dass wir ein bisschen ein Bild zeichnen von unserem Gegenüber, von unserem Bock'n'Roll-Gast.
Bock'n'Roll, High Five. 5 kurze Fakten über unseren heutigen Bike-Fan.
Ich starte mal los mit der berühmten Frage, ob du dich eher am Lenker eines Motorrads eher zu den Aufrechten oder zu den Gebückten zählst.
Gebückt, eindeutig.
Liegt wahrscheinlich auch an deiner Rennvergangenheit, gell? Da muss ich direkt einhaken.
Ja. Ich war noch nie so der Geländefahrer, obwohl ich es hobbymäßig ein bisschen gemacht habe, aber trotzdem eindeutig gebückt.
Klares Statement. Siehst du dich mehr so als Solist oder bist du auf dem Motorrad auch mehr so der Rudelmensch? Kannst du in der Gruppe genießen?
Nein, solo. Nur solo und ohne Beifahrerin, leider. Oder muss ich so sagen, weil nur dann ist man mit dem Motorrad alleine und kann machen, was man will.
Stimme ich dir ehrlicherweise genauso zu. Erzähl uns, du musst wahrscheinlich jetzt ein paar Jahrzehnte zurückkramen, aber dein erstes Mal.
Mit Motorrad meinst du? Okay.
Fevo.
Yamaha RD350, luftgekühlt, bombige 39 PS. Das erste Mal weggefahren vom Händler hat mich fast vom Hocker gerissen, wie das geht. Heutzutage 39 PS ist ja nicht so bombig, aber damals war das natürlich sensationell.
Vor allem verpackt im Zweitakter.
Richtig.
Weißt du noch, wann das war?
Das Motorrad war Baujahr 1976, war aber nicht neu. 78, 79 so. Vom Ferialjob sauer erspartes Geld investiert. Eine Reparatur oder Crash hätte das Ende bedeutet.
Wenn man jetzt mal von den 70er Jahren vorspult in die aktuelle Welt und du freie Auswahl hättest, kannst du dein Traummotorrad definieren?
Yes, KTM RC16 MotoGP, eindeutig. Ich habe vor ein paar Wochen das seltene Vergnügen gehabt, einige Runden abzuspulen, war ein Geschenk von Pete Beirer, von meinem Boss, Motorsportdirektor bei KTM. Und das war ein wahnsinns fantastisches Erlebnis.
Ganz ehrlich, da bin ich dir schon ein wenig neidig.
Ja, also wow, total overwhelmed oder total überwältigt gewesen. Ich habe eigentlich geglaubt, das ist ein Monster mit fast 300 PS. In Wahrheit war es ganz easy zum Fahren, hat sich angefühlt wie 120 Kilo Bike. Kohlefaserbremsen drauf, vor die ein bisschen Bammel gehabt haben, war null Problem. Sonst könnte man auf ein Serienmotorrad schrauben. Seamless Gearbox, geschaltet wie Butter. Natürlich spült sich alles auf dem Moped im Zeitraffer ab. Weil es ist unglaublich, dieser Qualm und dieser Speed. Ich würde sagen, alles was, es geht bei 250 nur, beschleunigt bei 250 nur, so wie ein Superbike bei 150. Alles ist um 100 km/h nach oben verschoben.
Ja, das hast du uns direkt hier entführt in die Traumwelt der Racefans, also MotoGP auf höchstem Level und du steckst da mittendrin, da reden wir gleich noch ein bisschen drüber. Fevo, lass uns ein bisschen in den Rückspiegel schauen. Wir müssen unseren Hörern ein wenig vorstellen, was du schon in den Motorradknochen hast. Du bist da ja heute in Amt und Würden bei KTM, sitzt im Motorsport in Mundelfing. Über deine aktuelle Rolle können wir gleich noch ein bisschen ratschen. Ich weiß, du bist schon Jahrzehnte wirklich in dem Unternehmen KTM. Für dich als Österreicher vielleicht auch ein Stück weit eine Frage der Ehre. Erzähl uns, wie bist du hineingestolpert in die Motorradwelt als Beruf?
Oh ja, ein bisschen Geschichte. Das war so, ich habe in Salzburg meine technische Ausbildung gemacht, wollte dann nach Graz Technik studieren gehen, habe mir es im letzten Augenblick anders überlegt, weil irgendwie war mir dann doch zu faul und wollte ein bisschen Geld verdienen. Und mein Herz hat für Rennautos geschlagen. Nur in Österreich hat es keine Rennwagenschmiede gegeben. Und dann war das nächstliegende Motorradfirma in Österreich. Das war KTM und nur 25 Minuten von meinem Heimatort weg. Hingeschrieben, Absage bekommen, nach 14 Tagen doch für Einladungsgespräch eingeladen worden. War im Februar, da war es noch Schnee. Ich bin mit meinem damaligen Motorrad, mit dem Kawasaki Z1 nach Mattighofen gefahren, durch den Schnee, bin waschelnass angekommen. Hab geglaubt, ich muss mir dann bei irgendeinem Personalchef vorstellen. Es hat aber dann geheißen, nein, bitte 10 Minuten warten. Der Herr Trunkenbolz hat gleich für sie Zeit, der damalige Firmenbesitzer. Bei dem bin ich dann in seinem halbdunklen Büro gesessen, so ein Enzo Ferrari Büro, und unter mir, so war so ein Delinquentensessel, auf dem bin ich gesessen, und unter mir war diese Pfütze, Wasserlacke. Der hat aber gleich gesehen, da sitzt einer mit Benzin im Blut, und dann hat die Geschichte so begonnen.
Das heißt, der Trunkenpolz, der hat da Wert drauf gelegt, dass jemand wirklich das Thema absolut lebt.
Ja, richtig. Ja. Ich habe auch das für mich dann immer praktiziert, für Recruiting gemacht bei KTM, und das war mir immer ganz wichtig, der Wille und diese Leidenschaft, dieses Benzin im Blut, das muss man haben oder nicht.
Ich glaube, das hat man damals gemerkt, das merkt man heute auch noch. Also ja, das scheint sich durchzuziehen. Ja. Und wo hast du dann angedockt? Was war so die erste Aufgabe? Mit was für einem, heute würde man sagen, Briefing hat man dich in den Job geschickt?
Null Briefing, nur ins kalte Wasser geschmissen. Das war so bei KTM. Ist bis zu einem gewissen Grad heute auch noch ein bisschen so. Es gibt natürlich Onboarding und moderne HR-Prozeduren, aber ins kalte Wasser geschmissen, angefangen als junger Konstrukteur am Zeichenbrett und habe angefangen, Motorenteile für Zweitaktmotoren zu konstruieren.
Das war in den 80er Jahren?
Richtig, 1982.
Das heißt, du hast eigentlich die gesamte Entwicklung vom Reißbrett bis hin zu jetzt moderner, datengesteuerter Konstruktion und Prototyping im 3D-Drucker alles komplett miterlebt, gell?
Ja. Also ein Sprung von der, oder sagen wir, Bronzezeit in die Moderne, wenn ich jetzt das vergleiche über die letzten 40 Jahre.
Wolfgang Fevo, ein Grund, warum du natürlich auch hier bist, warum wir beide uns kennengelernt haben, warum wir uns auch gut verstehen, ist, dass du einfach ein totaler Nerd bist, ein totaler Technik-Freak. Und du hast ja in deiner Entwicklungskarriere, kann man sagen, du hast wirklich jede Menge verbrochen, und da können wir jetzt ein Stück weit mal sozusagen den Vorhang lüften. Also wenn man so heute in den Motorradkosmos schaut, speziell das, was da halt eben aus Mattighofen durch die Gegend brummt, da gibt es ja wirklich etliche Motorräder, die da auch wirklich mit deiner Handschrift unterwegs sind. Du hast ja da entscheidenden Impuls geleistet. Ich sage jetzt mal ein Stichwort, wo jetzt vielleicht vielen mal gleich die Lampe angeht, ist der Name Duke. Das, was dort entstanden ist, vor mittlerweile fast 30 Jahren, in zarten Versuchen, da warst du nicht wenig dran beteiligt. Erzähl kurz, wie kam es zu dem Thema KTM und die Duke?
Ja, da kommen wir wieder zurück am Anfang. Ich bin ein Gebückter und habe zu der Zeit Straßenrennen gefahren. Habe bei KTM gearbeitet und KTM hat aber nur Offroad-Motorräder entwickelt und produziert. Und ich wollte da was für mich selber haben. Zu der Zeit haben wir eigentlich bei KTM oft für uns selber Motorräder entwickelt und die haben zufällig an die Kunden auch gefallen und sind dann in Produktion gegangen. Und bei der Duke war es so, bei KTM hat es nichts gegeben und was Gebücktes schon gar nicht. Na, dann wenigstens was Halbgebücktes mit Straßenrädern, also 55er LC4 gehabt und habe die umgerüstet auf Straßenräder, und die ist dann einmal am Parkplatz gesehen worden von unserem Vertriebsmanager, der hat gefragt, wem gehört denn das Motorradl? Und ja, das gehört mir. Dann haben wir losgelegt, dann haben wir einfach bei KTM erstmals versucht, irgendwas für die Straße hinzufrickeln. Ist dann noch unser Designer Gerald Kiska ins Spiel gekommen. Der hat dem Ganzen noch eine total unverwechselbare Optik verpasst. Ja, so ist es mehr oder weniger entstanden. Ohne großes Lastenheft, ohne große, im Gegensatz zu heute, ohne große Definition, wie das final ausschauen sollte. Wir haben einfach so dahin gebaut und schlussendlich, bam.
Es gibt diverse Gerüchte, dass der erste Prototyp unter Zuhilfenahme von diverser Weinflaschen und Schweißgeräte mit dir und dem Herrn Kieske entstanden ist. Kann das so...
Boah, jo, ich weiß nicht, das waren damals die üblichen Hilfsmittel, würde ich sagen. Die üblichen Entwicklungstools.
Und genauso viele Mythen ranken sich um den Namen. Die Duke. Wie seid ihr auf den Namen Duke gekommen?
Ja, wir haben dahin entwickelt und irgendwie hat das Kind keinen Namen gehabt. Und irgendwann war es so 3 Wochen, bevor das vorgestellt werden hätte sollen, auf der Mailänder Messe im November, immer noch kein Name da. Jetzt habe ich dann mal hingesetzt am Abend und habe so eine Liste geschrieben mit, wie man das Kind nennen könnte. Und mein Favorit war Quasar, KTM Quasar, das klingt gut. Quasar, Kugelblitz, der so links, rechts, auf, ab, umeinander schießt, so war das Motorrad auch. Und ich bin dann spätabends Richtung erste Etage, die Stiege rauf, Richtung Chefetage und wollte noch wen finden, weil die Zeit hat schon gedrängt. Und da ist mir unser Vertriebsmanager gleich wieder, Karl Manchet, entgegengekommen und ich habe ihm kurz die Listen unter die Nasen gehalten. Und er geht so geschwind durch und sagt innerhalb von 30 Sekunden, Duke. Bam, so muss es heißen. Ja, damit war der Name gefunden. Witzig ist, da war ja kein, ihr seht, da heißt es ja Herzog. Das hat ja kein Meaning mit Herzog gehabt, sondern es war eigentlich abgeleitet vom Geoff Duke, englischer Rennfahrer in der 50er, der mit einem Einzylinder, und die Duke war Einzylinder-Bike, gegen die Vierzylinder MV Agustas und so weiter anstinken konnte.
Ja.
Und das war eigentlich so diese Verbindung zu diesem Namen.
Und dann ist die Duke Realität geworden. Das Motorrad kam in den Markt.
Ja.
Eigentlich das erste, in der Rückschau würde man sagen, das erste wirkliche Straßenmotorrad aus Mattighofen.
Mhm.
Und das war ja eigentlich schon ein Meilenstein. Dadurch hat sich schon auch im Kopf und im Geschäftsfeld in Österreich einiges verändert. Das war wirklich der Startschuss, kann man eigentlich sagen, für folgende Entwicklungsprojekte. Und abgesehen davon, dass der Name Duke heute weiter noch lebt, so gefühlt jeder 16-Jährige, der 125er fährt, sitzt auf einer Duke. Diverse Kubaturen, die Super Duke entstand später. Also es ist eigentlich eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte, die er da losgetreten hat. Muss man einfach mal kurz einen Applaus schenken.
Hat damals bei KTM auch keiner erwartet und vorausgesehen, weil diese Duke war eigentlich konzipiert als total freches, einmaliges Bike mit limitierter Stückzahl, 500 Stück und dann ist Schluss. Es war ja auch ein total verrücktes Bike, Sündteier, sehr rau, einzigartige Optik. Heute würde man sagen ein Crossover. Damals war das Wort noch nicht so in aller Munde. Das war aber nur einmalig geplant, aber aus der Geschichte ist dann eigentlich bis jetzt über 30 Jahre eine komplette Modellfamilie geworden.
Und der Erfolg war letztlich so durchschlagend, da gab es eigentlich keinen Weg mehr zurück. Nee, ihr seid dann verdammt gewesen, quasi weiterzumachen mit der Entwicklung.
Ja.
Und da war die Nachfrage war riesig. Und irgendwann hat dann hat dann der große Chef gesagt, wir schalten jetzt einen Gang hoch, wir gehen in die nächste Liga, wir brauchen jetzt einen Zweizylinder für die Straße. Und da warst du auch richtig involviert, oder?
Ja, kann man so sagen. Und ich war zu der Zeit und auch später noch immer so der Mann für die Challenges, also für die Projekte, wo man ins Grüne hinein oder in was wirklich Neues gemacht haben. Und es gibt ein paar so Datums im Leben, an die man sich erinnert. Und einer davon ist der 21. Oktober 1997, weil das war ein Tag nach dem Geburtstag von meiner Tochter, wo ich da ein Meeting mit dem Stefan Bierer gehabt habe und wo wir uns so angeschaut haben und er hat gesagt, er will einen Zweizylinder. Und ich habe gesagt, ja, ich will das auch. Das war dann eigentlich der Startschuss, wo wir diese Vision im Auge gehabt. Wir haben aber bei KTM zu dem Zeitpunkt, waren wir überhaupt nicht aufgestellt, um so eine Entwicklung zu machen. Wir haben keinen Prüfstand gehabt, wir haben die Tools nicht gehabt, wir waren blauäugig. Aber bei KTM wächst man mit der Aufgabe. Genauso wie man ins kalte Wasser geschmissen wird, muss man sofort schwimmen lernen. Wenn so ein Projekt dann im Raum steht, wächst man auch mit der Aufgabe. Und schlussendlich, nach 2,5 Jahren war es dann am Markt. Haben wir es durchgebracht.
Ja, das heißt aber auch, für dich ging es dann, sagen wir mal im übertragenen Sinne, ging es erstmal vom Gebückten wieder ins Aufrechte und quasi auch noch gleichzeitig noch ein bisschen mit in den Dreck. Ja? Das erste große Zweizylinder-Projekt war die Adventure. KTM Adventure sagt heute auch jedem was, der mit dem Thema Motorrad eine Berührung hat. Du warst Projektleiter. Ja. Das muss ja, wie du sagst, mit der Aufgabe wachsen. Das ist eine gigantische Aufgabe, wenn man gar keinen eigenen Antrieb hat, zu sagen, wir bauen jetzt ein 1000 Kubik Zweizylinder Adventure Bike und ihr seid ja damit dann in die Wüste gegangen, ihr seid damit Dakar Rally gefahren, Fevo. Das ist ja ein unfassbares Projekt.
Gutes Beispiel, wie es damals bei KTM gelaufen ist, weil ich war zu dem Zeitpunkt Entwicklungsleiter im Nebenjob. Projektleiter für die Adventure und im Nebenjob Projektleiter für die Rallye-Version von der Adventure, die dann die Paris-Dakar gewonnen hat. So ist es damals
gewesen. Moment, das ist viel Information auf einmal. Ja. Das musst du mir jetzt ein bisschen zerlegen. Okay, Entwicklungsleiter kann ich einbuchen, aber dann hast du parallel noch auch sozusagen die Einzelverantwortung mit deiner Mannschaft gehabt. Mhm. Wie groß war so ein Team? Wie kann man sich das vorstellen? Wie viele Leute haben an so einem Projekt KTM Adventure in der Erstlinks-Version gearbeitet? Pi mal Daumen.
Die Kerntruppen waren 5 Leute circa und dann so in der Umgebung, so, die natürlich auch auf andere Projekte gearbeitet haben, weitere 10. Dann war zusammengeräumt, wie man in Österreich sagt, mehr waren das nicht.
Aber da habt ihr auf der Fahrzeugseite schon noch profitiert von dem Know-how, was schon auch im Geländesport schon auch da war, oder? Also wie so ein Chassis aussehen muss, das war schon irgendwo ein bisschen klar, oder?
Ja, nicht wirklich, weil das war eben jetzt ein Motor mit doppelt so viel Leistung, wie jeder KTM-Motor vorher gehabt hat und die Geschwindigkeitsbereiche, die für uns unbekannt waren. Und dann hat das auch noch, es war ja eigentlich geländetaugliche Reise-Enduro, das hat dann zu zweit auch noch funktionieren müssen bei 220 km/h auf der Autobahn und so weiter. Das war schon Arbeiten ins Blaue. Da habe ich auch oft schlecht geschlafen zu der Zeit, weil Berechnungssimulationstool, wie man es heute macht, hat es ja zu der Zeit noch nicht gegeben. Also wir haben da viel auf Flughäfen Hochgeschwindigkeitsstabilität erprobt, um 4 in der Früh am Großglockner aufgefahren, ob die Vergaser vereisen und solche Sachen.
Ich habe mir auf meiner imaginären Fragenliste, habe ich mir schon irgendwo, wollte ich verstehen, bei dem bewegten Leben, wir haben jetzt gerade mal ein paar wenige Kapitel gestriffen. Wenn ich dich jetzt fragen würde, was war so eine der bewegendsten, herausragendsten Meilensteine in dem Thema, da würde Adventure sicherlich fallen, oder?
Ja, ja.
Und vor allem auch das Rallye-Projekt.
Und der erste Dakar-Sieg mit dem Rallye-Projekt. Oder der zweite Dakar-Sieg war es eigentlich. Der erste war mit dem Einzylinder. Der zweite war dann mit dem Zweizylinder. Ich glaube, 2002 war das. Das war natürlich schon eine wahnsinnige Genugtuung, dass wir das in der kurzen Zeit geschafft haben.
Absolut verrückt, wenn man sich vor Augen führt, was ihr da auch für eine unfassbare Motivation und ein Durchhaltevermögen an den Start gebracht haben müsst. Kurze Hintergrundinformationen dazu. Heute ist KTM und die Dakar geht sozusagen in einem Satz. Das ist gelernt, das ist einfach die Marke, die da dominiert. Aber was man wissen muss, bevor ihr dort dann auf der Erfolgsspur wart, da ist mal stumpf ein Jahrzehnt vergangen, bis überhaupt der allererste Triumph passiert ist. Das heißt, ihr seid eigentlich Jahr für Jahr dorthin gefahren, noch mit dem Einzylinder, habt probiert, dieses Wüstenabenteuer zu meistern, da zu gewinnen und seid eigentlich nur gescheitert, gescheitert und gescheitert. Und wo letztlich jeder kühl kalkulierende Manager spätestens nach dem 5. Jahr gesagt hätte, jetzt ist aber mal Feierabend, die Geldverbrennerei, die sparen wir uns. Da habt ihr einfach nicht nachgelassen und seid dann sogar, habt ihr gesteigert bis auf einen Zweizylinder. Das ist ja, also muss ich sagen, das ist eine ganz außergewöhnliche Geschichte. Was hat euch da angetrieben?
Ja, aufgeben ist sowieso nicht in der DNA von KTM und damals schon gar nicht. Also wir haben 9 Jahre gebraucht, bis wir den ersten Dakar-Sieg eingefahren haben und es hat ganz hemdsärmelig Amateur begonnen mit einer umbauten LC4. Da war es noch kein richtiger Werkseinsatz. Das ist ja eigentlich vom Heinz Kindergarten ausgegangen. Dann ist es immer quasi professioneller geworden. Professionell kann man ja gar nicht sagen zu der Zeit. Im letzten Jahr, bevor wir das erste Mal gewonnen haben, ist der Fahrer dann eine Roma sogar 20 Kilometer vor dem Ziel noch ausgefallen mit einem Kurvenwellenbruch. Aber aufgeben hat es nicht gegeben. Und das geht bei uns auch durch, bei KTM bis in den Vorstand. Das sind auch Motorsportler bis ins Bein. Und Niederlagen, die spornen nur mehr an. Das war immer so und das hat sich ja bis heute nicht geändert.
Und speziell in der, würde ich sagen, beim Dakar-Sport hat sich's ja auch ausgezahlt. Da hat man ja dann wirklich irgendwann den Durchbruch geschafft und da hat sich die Marke dann wirklich tapfer etabliert. Also es muss ja auch dann eine Genugtuung sein, wenn man sieht, das war eine Mordschwitzerei und da waren ja auch viele Qualen dabei und auch viele Unglücke, muss man auch sagen. Im Motorradsport geht ja auch nicht immer alles nach Plan. Im Rückblick würdest du sagen, hat sich schon gelohnt, gell?
Ich kann da eine kleine Episode erzählen über den damaligen Mindset. Es war der letzte Test mit dieser Zweizylinder-Rallye-Maschine, also 59 Adventure in Rallye-Version, in Dus in Tunesien. Der letzte Test vor der Dakar-Rallye. 3 Tage gut gelaufen, 3 Tage endlich nichts mehr gebrochen, 3 Tage hat das Motorrad durchgehalten bei den ärgsten Temperaturen in so einem Schott in Dus. Alles gut. Es war, wenn es reingekommen ist, das Motorrad so heiß, dass man es eine Stunde nicht einmal angelangen hat können. Also weder arbeiten dran noch sonst was, so heiß war das. Und dann am letzten Tag, am Nachmittag noch geschwind, Fotosession. Fabrizio Meoni muss vor die Fotografen ein bisschen umeinander fahren und für einen Werbeprospekt oder sonst irgendwas Fotos machen. Und fällt zufällig, 5 Minuten bevor die Aktion vorbei war, fällt er um. Harmloser Sturz, bam. Hebt das Motorrad wieder auf, will es wieder starten und springt nicht an. Dann sind die Alarmglocken aufgegangen. Ist uns vorher noch nie passiert bei der ganzen Testerei. Alarmglocken an, das muss anspringen, weil bei der Dakar-Rallye das passiert, ist das Ende. Dann war schon zum Einpacken und Flüge schon Richtung Norden auf. Was ist denn die Hauptstadt von Tunesien? Dus ist ganz unten. Dus ist ganz unten, da war 600 Kilometer auf zum Flughafen. Mhm, ich bin dann durchgeblieben mit 2 von unseren Mechanikern, Italiener, die in dem Projekt gearbeitet haben. Wir haben den Flug sausen lassen, wir haben weitergearbeitet, wir haben die ganze Nacht bis 4 in der Früh gearbeitet, bis wir das Problem erkannt haben und im Griff haben, sind da in der Nacht noch umeinander gefahren mit dem Funzelscheinwerfer, bis wir endlich die Vergaserentlüftung so hingebracht haben, dass wir es umschmeißen hat können, das Motorrad aufstehen, wieder starten, wegfahren.
Gut, das ist dann wohl Ehrgeiz.
Ja, das war gar keine Frage. Das muss funktionieren.
Im Wüstensand.
Ja, und wir haben, geschissen auf dem Flug.
Ja. Febo, wir machen mal einen kleinen Schwenk in die Neuzeit. Kommen wieder ein bisschen zurück auf den Asphalt. Du warst auch richtig dann involviert, Jahre später, als der Zweizylinder schon ein bisschen ausgereift war, ging es gerade weiter mit der heute schon legendären Super Duke. Auch da warst du zumindest mit an Bord. Und dann sozusagen als heiß erwartete Sensation das erste Superbike aus Mattighofen, KTM RC8. Das ist, würde ich jetzt mal so mit einem etwas Abstand behaupten, wirklich so dein Baby, oder? Weil da warst du endlich in dem Bereich der gebückten, großer Zweizylinder, Stummel. In das Motorrad hast du wahrscheinlich alles reingelegt.
Alles. War eine tolle Challenge. Und bin heute noch stolz auf dieses Bike. Da habe ich so wirklich den Vogel rausgelassen. In jeder Beziehung. Styling, dieses unverwechselbare Styling, dieses zeitlose Styling ist vom Gerald Kisker wiedergekommen. Unter dem ganzen Kleid steck ich selber drin. Also ich habe das total persönlich genommen. Ich wollte einfach das für mich perfekte Superbike bauen.
Und das war ja auch dann, wie du sagst, eine steile Vorlage. Das Motorrad wurde, wenn ich mich nicht ganz täusche, wurde das in Japan auf einer Messe erstmals so als Prototyp, so in so einer Art Schockwelle dort präsentiert, dass sich quasi in Japan mal alle denken, was geht jetzt da in Österreich vor? Jetzt drehen die komplett durch. Da musstest du halt auch liefern.
Ja, richtig. Also präsentiert worden ist diese Deal-Studie, sagt man ja, 2003 in Tokio, auf der Tokio Motor Show. Dieses Bike war aber nur Attrappe, das war nicht fahrbar. Das war eine reine Messe-Dummy. Wie sagt man denn? Messe-Dummy, oder?
Absolut, ja.
Der Stefan Bierer, der KTM-Eigentümer bis heute, wollte unbedingt das in Tokio vorstellen, weil er wollte einfach die Japaner aufscheuchen. Also den Spruch, den er damals gesagt hat, der ist nicht lupenrein, den sage ich jetzt nicht, aber er
wollte. Wir wissen, was gemeint ist.
Du kennst den Spruch, oder?
Ich kenne ihn, glaube ich, nicht, aber ich kann mir da schon ein bisschen was vorstellen, da so als Steilvorlage so passiert ist. Ja.
Auf jeden Fall, damals war, ich glaube...
Wenn wir die Mikros abdrehen, will ich den aber gleich noch hören.
Ja, kriegst dann. Auf jeden Fall mit kleinem Gefolge ist da rüber geflogen worden mit diesem Dummy und vorgestellt worden. Die Resonanz war extrem, das war ja ein total futuristisches Gerät. Es war aber dann 2 Jahre lang keine Zeit bei KTM, das Projekt wirklich konkret in Angriff zu nehmen. Es waren so viele andere neue Sachen in der Pipeline, dass einfach keine Ressourcen da waren. KTM war jetzt klar. Auch so ein Datum, was wir gemerkt haben, am 1. Juli 2005 ist dann konkret der Startschuss für die Entwicklung gefallen. Am Anfang mit einem Mann, ich und ein junger Student, ein Spanier, der heute ein großes Designbüro in Barcelona hat. Der war frisch von der Uni und da haben wir die ersten Entwürfe dann fürs Layout gemacht.
Und auch da, wieder KTM typisch, es gab den Startschuss für ein Serienprojekt in einem sehr optimistischen Zeitplan. Und es gab auch schon dann die Entscheidung, damit werden wir auch irgendeine Art von Motorsport machen. Und auch da hast du wieder den Hut aufgehabt. Das heißt, du musst dich darum kümmern, dass die RC8 hinterher das Rennen fahren lernt. Und um denen vorzugreifen, das Ganze hat dann geendet mit dem ersten deutschen Superbike-Meistertitel für KTM.
Ja, das erste Jahr 2008, muss ich noch ein bisschen ausholen, sind wir Superstock-WM gefahren, so in einem Halbwerks-Engagement. Da haben wir es nicht so mit rumbekleckert. Dann haben wir gesagt, nein, geht gar nicht, wie das Gleiche. Niederlage gibt es nicht, Aufgehen gibt es nicht, jetzt machen wir es gescheit. Sind dann in die IDM-Superbiken mit einem professionellen Ansatz eingestiegen. Und vergiss ich auch nicht den Moment, erstes Rennen am Lausitzring. Wir sind belächelt worden, was wollen denn jetzt die KTMler da, Gartschupfer haben sie uns damals genannt. Und Abschlusstraining für die Pole Position. 20 Sekunden vor Ende des Trainings hat Stefan Nebel die Trainingsbestzeit aufgestellt, bam, und 10 Sekunden später dann der Dieke Wankemöllen auf unsere Motorräder. Wir sind dann auf 1-2 gestanden. Also das war schon genug Genugtuung dann. Da haben wir es richtig.
Da habt ihr quasi mal richtig auf den Tisch gehauen.
Genau.
Es hat dann, glaube ich, bis zum Titelgewinn hat es noch eine Weile gedauert, aber auch den habt ihr sichergestellt.
Ja, den haben wir auch zeitlang vor uns hergeschoben, damit es dann richtig klasse wird. Auch so ähnlich wie bei der Dakar 2010 im letzten Rennen, noch halbe Runden vor Schluss mit Spritmangel ausgefallen und den Meistertitel versabelt, wie wir Österreicher sagen. Aber dann im Jahr drauf haben wir wirklich nur mal alles zusammengenommen und haben es dann eingefahren mit Martin Bauer.
Fevo, ich muss dich fragen, von Motorradfahrer zu Motorradfahrer, die RC8, die heute ja nicht mehr im Angebot ist, muss man sagen, tragischerweise aus mehreren Gründen, nach einigen Jahren im Verkauf, dann diversen Entscheidungen, die wir jetzt beide gar nicht beeinflussen konnten oder nachvollziehen könnten, ist das Motorrad eingestellt worden. Was war deine Entwicklungsphilosophie? Was macht für dich ein richtig gutes Sportmotorrad aus? Was sind so die Kerneigenschaften, die man als Fahrer erleben muss? Was wolltest du dem Bike für einen Charakter verpassen?
Meine Grundidee war, das muss so einfach sein wie ein 50 Kubikzentimeter Moped und so überschaubar, aber mit 1200 Kubikzentimeter und 170 PS damals. Total reduziert, viel sichtbare Technik. Für mich, ich tue selber gern an Motorrädern und Autos schrauben, total einfach zum Warten, zum Arbeiten dran. Das sind dann schon Gene, die man für einen Rennsport braucht, weil da braucht man ganz ein einfaches Werkzeug, das innerhalb von einer halben Stunde nach einem Kapitalsturz wieder wie neu dasteht. Und das geht aber nur, wenn die Auslegung, die Konstruktion, das Layout schon das vorsieht. Und das war meine Grundidee.
Muss ich dir ein Kompliment machen, weil ich hatte nämlich das Vergnügen mal, bei einem Renntraining an einer RC8 zu schrauben mit meinen doch sehr limitierten technischen Fähigkeiten. Aber selbst für mich war es ein Genuss, zum Beispiel die Räder zu wechseln bei dem Motorrad. Ich kann mich erinnern, ich habe früher teilweise geflucht und geschimpft, wenn mir erstmal 5 Hülsen entgegengefallen sind bei irgendeiner alten Rennstrecken Kawasaki 600, wo es erstmal eine halbe Stunde gebraucht hat, bis man wieder alles beisammen hatte. Da habt ihr euch echt was bei gedacht. Also das ist ja so Gourmet-Schrauben an so einer KTM und speziell an der RC8. Also da muss ich sagen, wirklich Hut ab, da habt ihr echt einen Top-Job gemacht.
Ja, in erster Linie soll der Motor mal super fahren, das ist klar, aber es soll ja zum Schrauben super sein. Und du warst zu der Zeit auch ein bisschen mein Dummy für, kann jetzt nicht so sagen, aber du weißt, was ich meine. Man sagt Idiotentest normalerweise. Freut mich, wenn du das sagst. Das Motorrad ist von dem her selbst erklärend. Du findest jeden Schrauben, alles ist zugänglich. Du brauchst nichts, du brauchst eigentlich nicht in die Reparaturanleitung schauen, wenn du an dem Bike was machst. Zumindest die grundsätzlichen Sachen.
Fevo, wir kommen jetzt zu einer Kernfrage, die mich umtreibt. Und damit schwenken wir dann auch schon gleich in das große Kapitel des Rennsports über. Du bist wirklich, kann man ja sagen, ein Techniker oldschool. Du arbeitest mit Händen, du arbeitest mit dem Kopf. Du hast zwar mit der Zeit auch verstanden, dass heute elektronische Hilfsmittel, sei es in der Konstruktion oder auch bei den Fahrzeugen, unabdingbar sind. Aber du hast ja eigentlich ein Motorrad vom Grundverstand her, siehst du das sehr analog. Bist in dem Sinne ja groß geworden mit der Muttermilch ohne Elektronik. Jetzt hat sich ja in den letzten wenigen Jahren dort die Welt eigentlich in der Elektronik komplett gewandelt. Das ist ja ein wahnsinniger Impact. Wie gehst du jetzt, sag ich jetzt mal, als Senior-Techniker damit um, dass gefühlt heute ohne Laptop und ohne App eigentlich gar nichts mehr geht, wenn es um das Thema Motorrad geht?
Die Mischung macht es auch, glaube ich. Also ich bin von meinem Ansatz her, oder ich komme aus einer Zeit, wo man noch Generalist hat sein müssen, wo es wenig Entwicklungstools gegeben hat. Da hat man einfach mit dem Kopf arbeiten müssen, nach Gefühl arbeiten müssen, logisch arbeiten müssen, damit man weiterkommt. Heutzutage sind diese Hilfsmittel da. Es ist unglaublich, was in so einem Projekt wie MotoGP bei uns in puncto Berechnung, Simulation abgeht. Das ist unglaublich. Das ist absolut notwendig. Aber trotzdem versuche ich noch immer diesen altmodischen Ansatz ein bisschen reinzubringen ins Projekt, weil im Endeffekt geht es ja nicht nur um Zahlen und Daten, sondern auch hauptsächlich um die Interaktion zwischen einem Mensch und einer Maschine, dem Fahrer und dem Motorrad. Und wie sich ein Fahrer auf dem Motorrad fühlt, und das ist extrem wichtig, das Gefühl, das er auf dem Motorrad hat, das lässt sich bis heute mit keiner Berechnungssoftware, mit keiner Simulationssoftware darstellen. Berechnungssimulationen sind immense Hilfen, wenn man so ein MotoGP-Bike, das, wie das heute so funktioniert, ist unbeschreiblich tolle Geschichte. Das ist eigentlich ein fahrender Computer, wo viele Strategien hinterlegt sind, damit der Fahrer das beherrschen kann. Aber im Endeffekt, wenn es um das geht, wie der Fahrer den Kontakt zur Fahrbahn spürt oder wie er sich, was er auf dem Motorrad wohlfühlt und confident fühlt und pushen kann, das kommt immer nur ein bisschen aus dem Gefühl raus.
Vielleicht müssen wir ganz kurz noch ein bisschen da auch deine Rolle jetzt in den letzten Jahren beschreiben. Korrigier mich, aber du warst involviert in das Testprogramm. Also es gibt im KTM Motorsport die große MotoGP-Abteilung, die in den letzten Jahren für Furore gesorgt hat, sich dort mittlerweile auch als absolute siegfähige Kraft etabliert hat. Und dann gibt es innerhalb dieser Struktur gibt's eine Testabteilung. Mhm. Und das war deine Verantwortung, korrekt?
Das war am Anfang so. Ich bin 2019 in das Projekt reingeschmissen worden oder integriert worden. Und das erste Jahr.
Da war wieder das Stichwort Challenges.
Richtig.
Immer ja. Da, wo die Hütte brennt, da muss der Felber ran.
Ja. Sagst du, aber ja, kann sein. Aber ich habe dann das erste Jahr das Testing gemacht und habe dann aber umgeschwenkt auf die Chassis-Konstruktion. Chassis heißt da eigentlich das Fahrzeug und die Aerodynamik. Der andere große Part ist Motor und Elektronik. Meine Hälfte war Chassis und Aerodynamik. So habe ich dann die letzten 3 Jahre dann betrieben.
Bist du dann auch so eine Art, wie soll man sagen, Übersetzer zwischen der Technik und den Fahrern? Weil du einfach das Gesamtsystem, was dann da um die Strecke rast, nachvollziehen kannst?
Mhm. Kann ich, und das ist, glaube ich, eine meiner großen Stärken. Ich kann lesen, wenn ich einen Fahrer auf seinem Racebike um die Strecke fahren sehe. Ich bin einer der wenigen, die noch auf die Strecke rausgehen und schauen und nicht nur in die Daten reinschauen, in der Box, in die Computer, sondern auch rausgehen. Wenn ich da einen umfahren sehe, dann kann ich lesen. Dann sehe ich an seiner Körpersprache, ob der wirklich sich eins fühlt mit seinem Racebike und alles geben kann und wirklich ans obere Ende vom Limit gehen kann oder ob ihn irgendwas behindert oder stört.
Du sagst, dass die Maschinen extrem technisiert sind, eigentlich rasende Roboter oder Computer. Mhm. Wie gehen die Fahrer damit um? Die brauchen doch auch ein gewisses technisches Verständnis. Du kannst die ja nicht einfach da nur als dressierte Superathleten draufsetzen. Was geben die zu Protokoll? Wie werden die auf diesen Technik-Boost aus Datensensoren und alles, was da auch gefordert wird? Wie gehen die Fahrer damit? Wie müssen die damit umgehen?
Also ein Fahrer muss kein Techniker sein und soll gar kein Techniker sein. Aber was er können muss, ist das jeweilige Limit, das ihn jetzt einbremst, zu erkennen und zu erklären. Wir sehen natürlich in den Daten, was sich abspielt. Aber in den Daten siehst du halt nicht, wie sehr das behindert oder wo das Problem wirklich liegt.
Okay, kann man sagen, man sieht das Gefühl nicht?
Nein, sieht man nicht. Nein. Und es ist witzig, oft habe ich schon öfter gesehen, nicht nur in der MotoGP, auch im Supercross-Projekt, ein Fahrer muss ein berechenbares Motorradl haben. Predictable, sagt man. Das heißt, in einer Situation am Limit, wo das irgendwie weggeht oder in Sturznähe ist, muss das noch beherrschbar sein. Und er muss ganz genau wissen, wie das Motorrad reagiert und kann dann mit seinem Körper, mit seinen Reflexen die Situation oft noch retten. Wenn ein Motorrad zum Beispiel jetzt hinter der Fuhren wegrutscht, dann sollte der Vorgang möglichst langsam passieren, möglichst berechenbar, dann kann er was machen. Wenn das Motorrad aggressiv ist, kann er nichts mehr machen, fliegt runter. Und meistens ist es so, dass die schnellste Konfiguration so eine radikale, unberechenbare ist, wo es aber auf Dauer nicht glücklich wird. Oft muss da wirklich das im ganzen Kontext sehen und sagen, okay, diese Konfiguration, die wir jetzt fahren, ist um ein Zehntel oder zwei Zehntel langsamer pro Runden, aber es ist berechenbar für einen Fahrer. Was nämlich dann passiert ist, Fahrer ist ein menschliches Wesen und hat eine gewisse Risikoschwelle. Und wenn er merkt, in einer Extremsituation, mein Motorrad bleibt beherrschbar, dann schiebt er seine Risikoschwelle weiter nach oben und wird schneller. Im Endeffekt bist du dann das Gesamtpaket Fahrer und Maschine schneller, als nur, wenn du zum Beispiel, wie vorher gesagt, dieses radikale Motorrad hast, das für einen Fahrer unbeherrschbar ist oder schwer beherrschbar ist oder suspekt ist.
Mhm. Da wird's kompliziert. Wir machen an der Stelle jetzt nochmal einen kleinen gedanklichen Cut, weil mich noch was interessiert, was gar nicht so sehr jetzt nur die Technik alleine beschreibt, sondern auch so die Faszination oder die Atmosphäre Rennsport an sich. Du warst ja selber aktiv, du bist selber gefahren, hast auch Meisterschaften gewonnen, auf deinem Eigenbau in Deutschland in der Einzylinderklasse. Du bist etliche Jahre auch in Fahrerlagern mit Zweitaktern, Production Racern unterwegs gewesen, wenn ich mich nicht täusche, 250er. Also so die berühmte wilde 80er-Jahre-Ära, wo dann in den Fahrerlager abends, ob Grand Prix-Star oder Weltmeister oder Amateur, alle zusammengehockt sind im Vorzelt und auch nochmal ordentlich Party gemacht haben. Wenn du jetzt vergleichst, so ein Fahrerlager aus den 80ern mit dem Profifahrerlager 2023, wo fühlst du dich da persönlich wohler?
Lustiger war es in den 80er Jahren, oder? Ist immer so, war weniger professionell. Jeder hat trotzdem sein Bestes gegeben, aber es war einfach lockerer. Man war mit den Konkurrenten eigentlich viel mehr in Kontakt. Es hat kein Social Media gegeben, keine Smartphones, also man hat Blödsinn machen können, ohne dass das sofort aufgekommen ist. Der Schmäh ist gerannt, wie wir Österreicher sagen.
Und es gab, glaube ich, noch keine oder nur ganz wenige Manager, die sich im Fahrerlager ums Kommerzielle gekümmert haben.
Ja, richtig. Es hat auch nur wenige Fahrer gegeben, wo der Papa im Spiel war. Also die meisten sind ausgezogen, weil sie es einfach wollten, weil das die Leidenschaft war, weil das die Challenge war und haben sie ein Motorrad besorgt und einen alten Ford Transit oder irgendwas und sind losgezogen in ganz Europa. Und jeder hat da sein Leben gelebt oder sein Leben geführt oder seinen Vogel ausgelassen. Ich habe es 9 Jahre gemacht und habe das nie in Frage gestellt. Es hat mich interessiert, war meine Leidenschaft, war toll. Aber irgendwann nach 9 Jahren habe ich gemerkt, wow, jetzt bin ich ein bisschen müde, es ist viel Arbeit, es ist 95% der Zeit Motorrad vorbereiten, 5% war fahren und habe dann aufgehört. Und erst dann ist für mich dann, habe ich hinterfragt, warum ich das gemacht habe. Warum hast du das gemacht? Nein, war. Die Antwort war von mir dann, ich habe eigentlich meine eigenen Limits gesucht. Und wenn das einer will, muss man nicht zwingend Motorradrennsport fahren. Da kann man alles machen, was Speedrennsporten sind, Skifahren oder Ähnliches. Aber prinzipiell auch in jeder Sportart, ob es jetzt Boxen ist oder Tennis, du suchst immer deine eigenen Grenzen. Und das ist für einen jungen Menschen wahnsinnig viel wert. Ich profitiere von dieser Zeit, von den Erfahrungen, die wir damals gemacht haben, das hat mich geprägt und von dem profitiere ich bis heute.
Fevo, wir müssen so langsam aber sicher mal auf die Zielgerade einbiegen. Was mich noch interessiert, natürlich ist deine Motorradgeschichte, dein Werdegang ist mit KTM absolut engstens verbunden, da kommen wir nicht drum rum. Aber jetzt lass uns mal das Orange, der mittlerweile den orangen Giganten, parken wir den mal in der Garage. Jetzt stell dir mal vor, wir haben Feierabend und du beschäftigst dich nur für dich ganz privat mit dem Thema und du würdest dir jetzt selber nochmal sozusagen dein Feierabendprojekt auf 2 Rädern realisieren. Wie wird das ungefähr aussehen? Wie sähe dein, vergiss mal KTM, vergiss mal, was da alles im Regal liegt, was wäre für dich die Spaßpartie nur für dich?
Boah, die Frage haben wir noch nie gestellt. Du meinst jetzt irgendein altes Motorrad restaurieren oder irgendwas selber zusammen customizen?
Genau, was wäre so ein Projekt, wo du sagst, das würde mich faszinieren, das würde ich mal gern machen? Oder vielleicht ist es sogar eine blöde Frage, weil du hast wahrscheinlich schon alles gemacht, irgendwie, was man irgendwie mal auf zwei Rädern angreifen kann. Mhm. Gibt es noch einen weißen Fleck auf deiner
Technikerliste? Ja, gibt es noch. Und zwar, ich habe einmal ein Geschenk vom Stefan Bierer bekommen. Wir haben 2005 schon mal ein MotoGP-Projekt laufen gehabt als Motorenlieferant für das Kenny Roberts-Team. Das ist aber dann relativ bald einmal gestoppt worden. Damals waren wir noch nicht so weit. Die Ansätze waren gut, aber damals waren wir noch nicht so weit. So, und die Überreste waren dann ein paar Motoren und Teile und so ein Rumpfahrzeug von Kenny Roberts. Und das ist dann da überblieben und das hat er mir dann mal geschenkt und das steht seit Jahren bei mir in der Garage. Und mein Traum ist, dass ich das jetzt wieder, bald wieder mal reaktiviere, wird eine jahrelange Arbeit, aber dass ich das in einen vorfähigen Zustand bringe und dann bei so einem Oldtimer-Event dann einmal ausruck mit der Raketen. Hat auch schon 240 PS gehabt damals.
Also für mich ist ganz klar, du kommst aus deiner Haut irgendwie nicht raus, ne?
Nein, komme ich nicht raus. So.
Also bös gesagt, der Laden mit den drei Buchstaben da in Mattighofen, der hat dich schon irgendwo auch ein bisschen aufgefressen, oder?
Ja, sonst wäre nicht 41 Jahre bis jetzt dort geblieben in allen Höhen und Tiefen. Also ja, ich bin da wirklich verwurzelt oder mehr als verwurzelt.
Wolfgang, ich finde es super, dass du uns heute so ein bisschen mitgenommen hast, so ein bisschen in die Insights von KTM. Das Verfluchte bei der Geschichte ist, wir könnten jetzt noch ungefähr wahrscheinlich 3 Tage weiter Content liefern, weil was du da auf dem ganzen Planeten in 4 Jahrzehnten bei der Serienentwicklung in der Wüste, auf Asphalt, bei MotoGP, bei gesamten Projektentwicklung schon so gesehen hast, das ist wahrscheinlich so ziemlich einzigartig. Insofern, dass wir jetzt wenigstens mal durch einen Türspalt in dein Motorradleben reinschauen konnten, dafür bedanke ich mich ganz herzlich und vielleicht machen wir einfach mal Teil 2.
Sehr gern, Kutti. Es ist sicher noch einiges zu erzählen.
In diesem Sinne, herzlichen Dank für den Besuch und lass uns weiter den wunderbaren Motorradsommer genießen. Nicht nur auf der Rennstrecke, sondern auch mal ein bisschen im Chill-Modus.
Machen wir.
Liebe Leute, rockt on. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns in Bälde. Macht's gut.
Servus.
Die Linke zum Gruße. Das war Bock'n'Roll, der Motorrad-Podcast von Ride Online und dem Mo Motorrad-Magazin. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt uns gerne eine Bewertung und abonniert den Podcast, um nichts zu verpassen. Auf rideonline.de findet ihr außerdem mehr zum Mo Motorrad-Magazin und zum Thema Motorrad und Motorrad-Lifestyle. Ride On und Ride Online.